Heiliger Gott, wir wollen dich anbeten und wir wollen dir auch bekennen heute Morgen, dass wir das zwar leicht einmal singen, dass du heilig bist und doch letztendlich in unserem Alltag oft so überwältigt sind von dem, was um uns herum passiert, dass wir das völlig aus den Augen verlieren. Und Jesus, ich will einfach beten dafür, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass du dich in deiner Pracht und Herrlichkeit offenbarst und dass du einfach ein Stück weit mehr realer Alltag wirst für uns. Und nicht nur Kopfverständnis oder Lippenbekenntnis, Herr Jesus, sondern wirklich unser Herz vereinnahmst. Und wir sind dir so dankbar, dass du Realität bist. In Jesu Namen. Amen. Ja, kompromisslos ist es die Überschrift für die Predigt heute. Und vielleicht hat jetzt schon einer Angst, wenn ich hier vorne stehe und mit diesem Wort was machen will, oder vielleicht sagt einer, ja endlich, keine Ahnung, wie es dir gerade geht, aber der Samuel hat es ja schon anklingen lassen, das ist eine zweischneidige Sache eigentlich, kompromisslos oder eben doch Kompromisse eingehen. Und ich habe da mal ein paar Zitate für euch und es war interessant, anhand der Menge von Zitaten, in welche Richtung das geht, ob das jetzt was Positives ist, ein Kompromiss, oder ob es was Negatives ist. Wer von euch würde denn sagen, so auf den ersten Moment, einfach so das, was dir gleich so in den Sinn kommt, Kompromiss ist was Positives? Okay, schaut euch mal um. Also das sind die Hände, die jetzt mal so auf den ersten Blick sagen würden, Kompromiss ist was Positives. Jetzt machen wir es mal andersrum. Wer von euch würde sofort sagen, Kompromiss ist was Negatives? Also relativ ausgewogen. Jetzt sind wir halbe, halbe. Okay. Also der Elmar Kubke, das ist ein Philosoph, der hatte mal gesagt, ein Kompromiss ist zwei Niederlagen auf einmal. Interessant, gell? Und dann einer, der russische Dichter da, ganz bekannter Schriftsteller, Dostojewski, der hat gesagt, gehen Sie geraden Weges ohne Kompromisse im Leben. Und wenn ich mich jetzt selber einordnen müsste, Kompromiss oder kompromisslos, ich bin eher so ein Typ kompromisslos. Also das sind einfach Persönlichkeiten auch unterschiedlich. Ich kann mich gut mit dem identifizieren. Also Kompromisse eingehen ist Verlust ein Stück weit. Und zum Beispiel in Bezug auf Werkzeuge oder in Bezug auf Kinderfahrräder haben wir das definitiv erlebt in den letzten Jahren. Also wenn du ein billiges Fahrrad kaufst und versuchst, dass das fünf Kinder irgendwie aushält, das kannst du vergessen. Also du musst einfach was Gescheites kaufen. Und wenn man das Geld nicht hat, dann muss man es lassen. Lieber kein Fahrrad, wie irgend so ein Kompromissding. Aber das Interessante ist, die ganze Fülle von Zitaten, die ich da angeschaut habe, die haben definitiv diese Richtung vorgegeben, dass ein Kompromiss eigentlich was Negatives, was Schlechtes ist. Jetzt, wenn du neuere Denker und neuere Dichter und Poetry Slammer und was weiß ich was anschaust, dann entwickelt sich eigentlich ein Kompromiss erst in was Positiveres. Also die alten Zitate, Kompromiss eher bumm, vergess es. Und die neuen sind eher so ein bisschen, Kompromiss ist was ganz Wichtiges. Da hat zum Beispiel einer mal gesagt, der ist noch nicht mal tot, ein Österreicher, der hat gesagt, Kompromisslosigkeit ist oft nur das Fehlen der Fantasie für bessere Alternativen. Und da ist auch viel dran. Oder einer hat gesagt, ein Kompromiss ist eine Win-Win-Situation. Mal so Beispiel. Wir hatten jetzt gerade so eine Klausur von den Getaway Days, zwei Tage im Allgäu und ich bin da eher einer zack, ratz, fatz, Nägel mit Köpfen und wir hatten da einen aus dem Vorstand dabei, der ist Prozessbegleiter bei Daimler. Also ohne das jetzt groß auszutreten, also der begleitet Prozesse und schaut, dass letztendlich alle irgendwie mitgehen. Und das bin ich definitiv nicht, habe ich gleich gemerkt. Und letztendlich sind wir da ganz viele Kompromisse eingegangen, aber im Nachhinein können wir wirklich sagen, als ganzes Getaway Days Team, also wir sind jetzt Vollgas gemeinsam unterwegs. Wenn ich das Meeting geleitet hätte, da wäre das anders ausgegangen. Oder meine Ehe, allein das Thema Licht an, Licht aus. Also die Beth kommt aus Amerika, da ist eigentlich egal, das Licht brennt immer. Und bei mir, ich bin so erzogen worden, ja, sobald man den Raum verlässt, zack, Licht aus. So am besten, bevor man den Raum verlässt. Okay, jetzt gucken sich die Ehepaare da schon an, ne? Ganz lustig, so was man da gleich sieht. Aber ich merke, ohne Kompromisse da immer wieder, da wird es nur krachen die ganze Zeit bei uns. Oder Kindererziehung. da muss man immer wieder vertretbare Kompromisse finden, ein Stück weit. Und ich habe gerade am Montag mit einem jungen Mann geredet. Der hat mir erzählt, er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in Österreich, in Kärnten. Seine Eltern sind auch in die Gemeinde gegangen und die waren total kompromisslos in Bezug auf ihren Glauben. Und dann hat er mir erzählt, wohin das geführt hat bei ihm. Der ist dann völlig abgedriftet, hat anderthalb Jahrzehnte mehr oder weniger in Drogen, Alkohol, Party, was weiß ich was verbracht. Und durch viele Wunder ist der Kerl zum Glauben gekommen, der ist jetzt Feuer und Flamme für Jesus. Aber der hat mir mal das so ein bisschen erzählt, was das mit ihm gemacht hat, dass seine Eltern so kompromisslos waren. In Bezug auf das praktische Leben als Kind Gottes, vielleicht einfach nochmal so ein Überblick von dem, was ihr so sagt. Was ist denn zutreffender oder man könnte vielleicht auch sagen biblischer oder mehr gefragt? Kompromissbereitschaft oder Kompromisslosigkeit? Jetzt in Bezug auf dein geistliches Verständnis, was ist wichtiger? Ist Kompromisslosigkeit wichtiger oder Kompromissbereitschaft? Wer ist denn für Kompromissbereitschaft? Anhand der Bibel jetzt mal, anhand von deinem biblischen Verständnis. Wer sagt, Kompromissbereitschaft ist ein Riesenaspekt in der Bibel, das brauchen wir. Okay, und nochmal andersrum, Kompromisslosigkeit anhand von der Bibel. Ja, da muss man jetzt schon, manche trauen sich schon immer. Ja, wenn da die Leute nur rumschauen, gell, wer denkt jetzt so, wer denkt jetzt so. Also, während wir Christen wahrscheinlich bis vor ein, zwei Jahrzehnten eher auf die Seite von Kompromisslosigkeit gestellt hätte, in Bezug auf ganz viele Themen und Gesellschaftsdinge, würden wir heute wahrscheinlich eher sagen, viele Kompromisse oder viele Christen sind sehr, sehr kompromissbereit geworden. Jetzt ist es die Frage, ist es gut oder schlecht? Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht, da Antwort drauf zu finden. Es kommt darauf an, in Bezug auf was. Der Ulrich Parzani hat zum Beispiel mal gesagt, in Bezug auf das Evangelium, sei kompromisslos in Bezug auf den Inhalt des Evangeliums. Und dann hat er gesagt, sei kompromissbereit bis hin zur Missverständlichkeit in Bezug auf den Rahmen für das Evangelium. Also das gleiche Evangelium und auf der einen Seite Kompromissbereitschaft und auf der anderen Seite Kompromisslosigkeit. Und ein Vers, der mich immer wieder wirklich umtreibt, gerade in Bezug auf das Zusammenarbeiten auch mit vielen Christen oder ja, unterschiedlichen Gemeinden und so weiter, sind einfach diese Verse aus Philipper 1, Vers 15 bis 18. Ich lese es mal vor. Da sagt der Paulus, einige predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz. Verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Und dann sagt der Paulus, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich freuen. Das ist ein ganz aktuelles Thema für uns im Moment in Bezug auf Creedle. Wen lässt da draufgehen auf die Plattform? Von den Christen. Das ist ein schwieriges Thema. Kompromiss, kompromisslos. Und wenn man diese zwei Worte mal mit Farben ausdrücken würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, kompromisslos ist entweder schwarz oder weiß, gibt nichts anderes. Und Kompromissbereitschaft ist definitiv bunt. Und damit würden schon viele sagen, Christen sagen, ja, Regenbogenfarben, was weiß ich was alles, da läuten alle Alarmglocken. Muss man aufpassen. Einfach mal die Frage an dich persönlich. Bist du letzte Woche in irgendwas in deinem Leben einen Kompromiss eingegangen? Kannst du mal so kurz drüber nachdenken? Oder hattest du eine Situation, da warst du absolut kompromisslos? Und dann denk mal drüber nach, wie war das? Das ist die wichtige Frage, was ist Gott wohlgefällig in Bezug auf den Alltag? Und ich muss gleich sagen, das ist echt ein herausforderndes Thema. Weil die ganze Bibel ist voll von den zwei Themen. Ich würde sagen, beides hat seinen Platz und seine Zeit. Und beides braucht es im Leben als Kind Gottes. Das, was wir heute Morgen machen wollen, ist nur so eine grundlegende Tendenz mal anschauen, was in der Bibel zu finden ist. Eigentlich nur mit der Ermutigung, euch herauszufordern oder vielleicht Neugierde zu wecken, was sagt denn Gott über diese zwei Worte? in der Bibel, obwohl die zwei Worte so nie vorkommen in der Bibel. Und dann einfach zu schauen, was bedeutet es für mich und meinen Alltag und da wirklich das Wort Gottes zu studieren. Das ist phänomenal, was da alles drin ist. Also wir wollen uns eigentlich zwei Dinge anschauen. Das erste, was wir uns anschauen wollen, ist von Gott her kompromisslos oder kompromissbereit in Bezug auf sein Handeln mit uns Menschen. Und da gibt es jetzt ganz viele Bibelstellen, aber wir werden das relativ schnell durchgehen jetzt einmal. Zum Beispiel, der Jakob, der war ein Lügner. Sagt die Bibel auch. Anhand der Bibel wissen wir, dass er viele, viele Male gelogen hat. Und Gott hat ihn trotzdem erwählt und gebraucht. Da würde ich sofort sagen, als ernsthafter Christ, absoluter Kompromiss. Oder Hananias und Sapphira waren eigentlich gottesfürchtige Menschen. Wir lesen nur von einer einzigen Begebenheit, wo sie mal gelogen haben. Und die sind gleich tot umgefallen. Da würde ich sagen, absolut kompromisslos. Die Sarah, Abrahams Frau, muss man sich mal vorstellen. Gott sagt zu denen, ihr werdet ein Kind kriegen. Die Sarah lacht. Dann wird sie gefragt von Gott selber, hey, hast du gerade gelacht? Und die lügt mir ins Gesicht und sagt, nö, habe ich nicht gemacht. Und trotzdem wird sie schwanger und kriegt ein Kind. Da würde ich sagen, es ist ein absoluter Kompromiss. Oder Abraham. Ich meine, wenn der mit Gott verhandelt, da über Sodom und Gomorra, und Gott geht von 50 Gerechte runter auf 10, dann würde ich sagen, absoluter Kompromiss. Zuerst sagt er so und dann doch was ganz anderes. Oder mal zwei Verse aus den Sprüchen, die gucken wir uns jetzt mal an. Ich lese euch die mal vor, Sprüche 26. Und Vers 4 und Vers 5. Da steht auf der einen Seite, antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Also wenn einer dumm daher schwätzt, dann antworte, reagier gar nicht drauf, auf gut Deutsch. Der zweite Vers ist, antworte dem Toren nach seiner Narrheit, damit er nicht weise bleibt in seinen eigenen Augen. Ja, wie ist jetzt, so oder so? Bei Gott ist es manchmal so und manchmal so. Und es erscheint uns oft wie ein Kompromiss, wie ein Widerspruch in sich selber. Ja, wie kann es sein, wenn Gott das sagt und dann ist auf der anderen Seite doch wieder ganz anders im praktischen Leben? Oder diese Geschichte von der Ehebrecherin, die wird auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Und dann zerren sie die vor Jesus, wollen die steinigen. Und die gesetzliche Lage, die war klar. Also die, die Gott ernst genommen haben, für die war klar, da muss jetzt Konsequenzen geben. Das waren ja Dinge, die hat Gott den Menschen durch den Mose gegeben. Und was macht Jesus? Ja, für uns ist es heute leicht zu lesen und zu sagen, ja, super Jesus. Aber stell dir mal vor, du bist in dieser Position drin, du weißt, das sagt Gott und eigentlich ist Jesus einen vollkommenen Kompromiss eingegangen. Und klar hat er zum Schluss gesagt, jetzt sündige nicht mehr. Aber eigentlich war klar, die muss gesteinigt werden. Und es widerspricht das Handeln von Jesus in ganz vielen Situationen im Neuen Testament, das widerspricht auf den ersten Blick mal ganz vielen Charaktereigenschaften von Gott. Gerechtigkeit, Treue, Verbindlichkeit. Ehebruch ist ja eigentlich das totale Gegenteil von Liebe. Das ist wie wenn du der Liebe ins Gesicht spuckst. Aber Jesus ist dieser Ehebrecherin einfach mit Gnade und Barmherzigkeit begegnet. Und wenn man mal ganz menschlich jetzt das reflektiert und anschaut, dann muss man ehrlich gesagt sagen, Gnade und Barmherzigkeit sind in Bezug auf die meisten Charaktereigenschaften Gottes ein absoluter Kompromiss. Ist dir das bewusst? Ich werde es nie vergessen, als ich 14 Jahre alt war, habe ich viel Blödsinn gemacht. Unter anderem so Wettstellen haben wir da immer gemacht. Und eines Tages haben sie mich halt erwischt. Und so das Polizei und so, das war jetzt nicht mal so tragisch für mich. Aber dass mein Vater mich da abholen muss, das war echt tragisch für mich, weil ich habe gewusst, mein Vater ist eigentlich ein kompromissloser Mann. Und vor allem, wenn es in Bezug auf Unrecht und Lügen und Stehlen und was weiß ich was geht, da habe ich gewusst, oh weh, oh weh. Und dann hat er mich da abgeholt und wir sind nach draußen gegangen und ich habe schon, also die Polizei, die konnten ja eh nicht viel machen, aber ich habe jetzt gedacht, was kommt jetzt von ihm? Und dann hat er mir nur in die Augen geschaut und hat gesagt, ich glaube, du hast genug gelernt. Das war's. absoluter Kompromiss im Vergleich zu dem, was er sonst so vertreten hat. Und weißt du, an dem einen Tag, da habe ich mehr gelernt auf mein Leben, als in 1000 Situationen, wo mein Vater kompromisslos war. Auf der anderen Seite hätte mein Vater das immer so gemacht. Das wäre Desaster gewesen. Ich würde einfach sagen, das war im richtigen Moment einfach göttliche Führung. Weisheit nennt die Bibel das. Und es gibt genug Verse in der Bibel, die beschreiben, wie wichtig es ist, dass ein Vater seine Kinder konsequent und ein Stück weit kompromisslos erzieht. Und es hat immer was mit Liebe zu tun. Also das steht immer im Zusammenhang in der Bibel. Zum Beispiel die ganzen Sprüche. Kannst du mal durchlesen heute Nachmittag, ist eh so trüb, kannst du eh nicht viel machen. Schau einfach mal nur die Bibelverse an, wo es um Erziehung geht und die Kombination von Kompromisslosigkeit oder Konsequenz und Liebe. Das ist phänomenal in den Sprüchen. Oder der Eli, der wurde von Gott knallhart zur Rechenschaft gezogen, weil er kompromissbereit war mit seinen erwachsenen Söhnen. Also das waren keine Teenager mehr. Oder vielleicht mal ein Vers, um das auch mal direkt zu lesen aus dem Wort Gottes. Ich lese mal vor aus dem Hebräerbrief Kapitel 12. Da steht es auch nochmal drin in Bezug auf Vaterschaft und Erziehung. Ich lese mal Vers 6 und Vers 11. Hebräer 12, Vers 6 und Vers 11. Da lesen wir in Vers 6. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jedem Sohn, den er sich annimmt. Und dann in Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also wahnsinnig komplexe Verse, aber letztendlich diese Aussage, also ein Kind Gottes wird Gott definitiv manchmal ganz schön hart anpacken. Also an alle Eltern, die inkonsequent sind, das ist Lieblosigkeit. Wenn du inkonsequent bist mit deinen Kindern, das ist Lieblosigkeit, ganz anders als Christus. Gleichzeitig an alle Eltern, die niemals Kompromisse eingehen, das ist unbarmherzig und gnadenlos. Ganz anders als Christus. Also wie Gott mit Menschen umgeht, das sehen wir, aber Gott ist halt Gott. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt für uns praktisch im Alltag mit dem Umgang mit dem Thema? Im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang im Miteinander, hier in der Gemeinde. Weil zusammenfassend zeigt sich in Bezug auf Gott eine Realität, die für uns Menschen im Alltag eigentlich, wir können das nicht so umsetzen. Auf der einen Seite zeigt sich Gottes Charakter, seine Gebote, seine Gerechtigkeit, wofür er steht, ist absolut konsequent und kompromisslos. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, seine Barmherzigkeit und seine unendliche Gnade sind ein totaler Kompromiss auf die anderen Eigenschaften. Und während das für Gott kein Problem ist, weil er halt Gott ist, würde ich sagen, für uns ist ein Riesenproblem. Weil das unseren Horizont und unsere Vorstellungskraft und unser Intellekt, unsere Umsetzungskraft im Alltag völlig übersteigt. Und zwar ständig, in jedem Bereich. Die Frage ist, wie leitet man jetzt daraus für den Alltag anwendbares Prinzip her? Einfach, um das nochmal zu verdeutlichen, mal diese Extreme jetzt nochmal, wo Gott uns auffordert, wie sollen wir das leben im Alltag? Ihr könnt mal aufschlagen, Epheser Kapitel 4 und 5. Und ich lese da bloß ein, zwei Verse jetzt einmal vor. Da gäbe es natürlich viel, viel mehr. Aber das ist auch so eine Aufforderung für uns, wie soll denn das jetzt aussehen, so das Leben im Alltag als Kind Gottes? Und das sind ganz, ganz klare Anweisungen von Gott her für uns da. Ich lese mal ein paar Verse vor. Zum Beispiel Epheser 4, Vers 17. Und da steht oben drüber Mahnung zu gottgefälligem Leben. Also so soll das aussehen, unser Alltag. Und dann steht in Vers 17, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Also wir sollen anders sein als der Rest von der Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob du in der letzten Woche irgendjemanden gehabt hast, der gesagt hat zu dir, du bist aber ganz schön anders. Weil wenn nicht, dann sollte uns das zu denken geben. Also eigentlich sollte man da stolz drauf sein, wenn jemand sagt, du bist aber anders. Weil Gott sagt kompromisslos, wir sollen anders sein wie andere. Und da kannst du jetzt durchlesen, Kapitel 4, Kapitel 5 ist immer die gleiche Aussage. Das ist relativ kompromisslos, was da drin steht. Auf der anderen Seite die Jahreslosung, seid barmherzig, wie euer Vater in den Himmel barmherzig ist. Da muss sehr kompromissbereit sein. Weil da kannst du nicht einfach nach Schema F durchgehen. Oder mal ein paar Verse im Matthäus-Evangelium, Bergpredigt. Lese mal vor, Matthäus Kapitel 7 und die Verse 1 bis 3. Das sind auch ganz bekannte Verse in Bezug auf den Alltag. Matthäus 7, 1 bis 3. Da können wir lesen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Maß ihr Gericht richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist und den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Jetzt, wenn du über den einen Vers predigst, da ist alles klar. Wenn du über die Verse im Epheserbrief predigst, da ist alles klar. Aber die zwei zusammen, das ist echt schwierig. Auf der einen Seite braucht unsere Gesellschaft kompromisslose Kinder Gottes, die der Gesellschaft einfach mal einen Spiegel vorhalten, wie gottlos wir geworden sind. Auf der anderen Seite braucht unsere Gesellschaft gleichzeitig mehr denn je, ich sage das Erlebnis Jesus, dass Gnade und Barmherzigkeit sichtbar werden auf der Welt. Also es braucht beides. Und was ich immer mehr feststelle in Bezug auf den Umgang im Alltag mit Menschen, in meinem eigenen Leben, also nicht nur Glaubensgeschwistern, sondern auch Nichtchristen, ist, ich kann das nicht ohne Jesus. Das ist völlig unmöglich ohne Jesus. Gott ist in vielerlei Hinsicht so schwarz-weiß oder nicht so schwarz-weiß, wie ich es gerne hätte, um eine einfache Ableitung zu haben für meinen Alltag, wie es funktioniert. Und deswegen merke ich immer mehr und seit Monaten praktiziere ich das wirklich, dass ich morgens schon, bevor ich irgendwas machen muss oder entscheiden muss oder die Kinder aufstehen oder meine Frau aufsteht meistens stehe ich vorher auf, was ich wirklich bewusst bete. Ich lese euch diese Verse mal vor. Das sind auch relativ bekannte Verse im Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 1 und ich lese mal Vers 5 und Vers 6 vor. Da können wir lesen, wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt wird. Also zu beten, zu ringen mit Gott und zu sagen, himmlischer Vater, ich brauche übernatürliche Weisheit. Für Situationen, wo ich keine Ahnung habe, was ist jetzt da gerade dran? Kompromisslosigkeit oder Kompromissbereitschaft? Das ist mein häufigstes Gebet. Gerade. Und ich glaube, Kind Gottes, das dieses Anliegen nicht beständig vor Gott ausbreitet, nimmt entweder den Alltag nicht ernst oder macht sich's viel zu leicht. Denn dann kann es kommen mit irgendwelchen frommen Klischees, mach's immer so oder mach's immer so. Aber der Alltag, der ist viel komplexer. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen frustriert und sagst, ja super. Das Einzige, was ich jetzt davon habe, ist, ja, muss ich halt beten, dass Gott mir Weisheit schenkt. Und letztendlich weiß ich ja doch nicht, ob er mir die Weisheit schenkt, so wie es halt sein sollte in der Situation. Eigentlich hätte ich viel lieber was, bumm, zack, so ist es und so muss ich es umsetzen morgen. Ich meine, das Einzige, was bis hierher klar ist, wir alle brauchen Christus und seine Weisheit viel mehr, als uns bewusst ist, in Bezug auf den Alltag. Sonst funktioniert es nicht, im Sinne Jesu zu leben. Aber ich will trotzdem noch, und das ist das Zweite jetzt, ich will uns noch einen Gedanken mitgeben in die kommende Woche, der ganz klar ist und total unmissverständlich. Es gibt einen Bereich in Bezug auf das Leben mit Jesus. Da ruft Gott jedes Kind Gottes zur absoluten Kompromisslosigkeit auf. Und zwar immer und überall. Egal, wo wir stehen im Leben, egal, wie lange oder wie kurz wir schon Christ sind. Und ich glaube, genau mit diesem einen Bereich gehen wir oft viel zu nachlässig um in unserem Alltag. weil wir eben so eine Gesellschaft geworden sind, wo Kompromissbereitschaft ganz, ganz hochgeschrieben wird vom Wert her. Ich lese nochmal diesen einen Vers vor, den ich gerade schon gelesen habe, aus der Bergpredigt. Und zwar nur Matthäus Kapitel 7, Vers 3. Da sagt Jesus ja Folgendes, Matthäus 7 und Vers 3. Er sagt, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken in deinem Auge nimmst du aber nicht wahr. Also in Bezug auf das ganz praktisch, wie lebe ich kompromisslos in meinem Alltag als Kind Gottes? Wo ist es wichtig, absolut kompromisslos zu sein? Da ist dieser Vers echt ein Schlüsselvers. Und ich lese mal nochmal zwei Verse vor aus der Bergpredigt, um uns vor Augen zu führen, wie ernst ist es, Jesus? Was bedeutet Kompromisslosigkeit in den Augen Gottes? Er sagt da nämlich in Kapitel 5, also zwei Kapitel davor, Matthäus Kapitel 5, Vers 29 und 30, das ist in Bezug auf Ehebruch, aber wir machen da gleich weiter. Überschrift ist Erfüllung des Gesetzes, was ist Ehebruch? Und dann sagt Jesus Christus zu uns, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, also wirf es weg. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und dann sagt er weiter, und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wie gesagt, das ist im Kontext von Ehe. Aber anhand der Bibel ist ganz, ganz offensichtlich, das ist in Bezug auf alles, diese Kompromisslosigkeit. Weil die Bibel sagt, jede Sünde führt zum Tod. Vielleicht nicht gleich. Ja, als wir Teenager waren, haben wir so immer gesagt, ja, kleine Sünden bestraft der liebe Herr gleich und große erst nach 9 Monaten. Aber das ist, egal was es ist, da ist absolute Kompromisslosigkeit gefragt. Weil jede Form von Schuld trübt die Beziehung zum himmlischen Vater. Das heißt, du kannst Gott nicht mehr klar sehen. Gott hat keine, du siehst die Realität Gottes und die Weisheit Gottes und alles, was Gott ist, kannst du nicht mehr scharf sehen, in Anführungszeichen, so könnte man sagen. Das hat nichts damit zu tun, Gottes Kindschaft zu verlieren oder sonst irgendwas. Wenn du Kind Gottes bist, dann bist du Kind Gottes. Aber diese, man könnte sagen, diese Scheibe, durch die du Jesus siehst, Gott siehst, die Realität Gottes in deinem Alltag erlebst und mitnimmst, das wird ganz arg getrübt dadurch. Und dieser Bibelvers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wo wir lesen, ja, Gott ist treu und gerecht, wir dürfen ihm unsere Sünden bekennen und er vergibt uns. Wir nutzen das meistens in Bezug auf Evangelisation und für Nichtchristen. Aber dieser Vers ist an Christen geschrieben. Das ist geschrieben für dich und für mich, die wir Jesus nachfolgen wollen, weil Gott sagt, wenn du die Beziehung nicht bereinigst, dann sammelt sich da so viel Dreck an, dass Jesus gar nicht mehr real ist im Alltag. Und ich habe da mal was mitgebracht. Also das ist jetzt schon vergeben, gell? Jemand von der Gemeinde kriegt das schon, das Fenster. Das habe ich gestern aus dem Glascontainer gezogen. Aber stell dir einfach mal vor, das ist so die Beziehung zu Gott. Und wenn du sauberst die Scheibe, dann schaue ich da durch und du siehst mich eigentlich genau gleich. Genauso wie ich bin. Gell? Seht ihr mir alle? Super, gell? War extra noch geputzt. Hier, für die Kamera. Jetzt ist aber so. Egal, was es ist letztendlich in unserem Leben, was Schuld ist, Sünde. Das ist wie wenn diese Scheibe hier so ein bisschen besprüht wird, ein bisschen getrübt wird. Und wenn ihr jetzt durchschaut, also ihr könnt mich immer noch sehen, ich kann euch auch noch einigermaßen sehen. Aber wenn man das nicht bereinigt und da kompromisslos vorgeht, dann wird es eigentlich immer mehr. Seht ihr mich noch? Schon, gell? Aber definitiv nicht mehr so scharf wie vorher. Und wenn das lange genug vor sich dahin geht, Dann ist tatsächlich so, wer sieht mich noch? Keiner mehr, gell? Und wisst ihr was? So ist es eigentlich in Bezug auf unser Leben, wenn wir Kompromisse eingehen im persönlichen Alltag, im persönlichen Glaubensleben in Bezug auf die Gemeinschaft mit Jesus. Jesus Christus sagt, wir sollen absolut radikal und kompromisslos vorgehen in Bezug auf alles, was irgendwie die Beziehung zwischen ihm und mir als Kind Gottes irgendwie betrübt. Und die Bilder, die uns Gott dafür gibt, man, das muss man mal vorstellen. Auge, absolut kompromisslos, reiß raus und wirf's weg. Und dann kannst du nur zweimal machen. Hand, abhauen, stell dir das mal vor. So ernst meint es Gott. Und ich glaube, jeder von uns hat oder Bereiche im Alltagsleben als Christ, da fällt es uns leicht, radikal zu sein oder kompromisslos zu sein in Bezug auf Sünde. Und wenn wir da radikal und kompromisslos sind, dann fällt es uns auch leicht, auf andere zu schauen, die da nicht so radikal und kompromisslos sind und gleich mal sagen, du schau mal da. Und auf der anderen Seite würde ich behaupten, jeder von uns hat Bereiche im Leben, so Schwächen oder man könnte sagen so Lieblingssünden, da sehen wir immer wieder, geht man danach und gehen Kompromisse ein. Und deswegen einfach nochmal, das ist wichtig zum Verständnis. Diese beständige Radikalität und Kompromisslosigkeit, die fordert Jesus einzig und allein vom individuellen Kind Gottes in Bezug auf die Beziehung zum himmlischen Vater. Das hat nichts in Bezug auf das Miteinander zu tun im Zwischenmenschlichen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich die Beth kennengelernt habe. Ich habe ja vorher echt ein bescheuertes Leben geführt in Bezug auf Beziehungen. Und dann war ich da auf der Bibelschule das erste Mal so glücklich mit Jesus. Ich habe immer gedacht, da brauchst du keine Frau mehr. Jesus und ich, wir erobern die Welt. Frau ist nur ein Klotz am Bein. Und so war ich überzeugt. Dann habe ich die Beth kennengelernt und das war so Liebe auf den ersten Blick. Ist immer noch, gell? Gell, Schatzi? Ja. Und wir haben uns kennengelernt und ich habe aber vor der Bibelschule Gott so ein Gelübde abgelegt, dass ich keine Freundschaft oder Beziehung eingehe, die eventuell in einer Beziehung enden könnte. Und ich hatte da richtig schlechtes Gewissen, dass ich jetzt die kennengelernt habe und da halt ein bisschen Briefle hin und her geschrieben habe. Und dann habe ich verschiedene geistliche Leiter in meinem Leben, Christen, die schon lange Christ sind, die mir immer gesagt haben, du brauchst nur Jesus, du brauchst keine christliche Freundin, weil sie einfach meine Vorgeschichte gekannt haben. Die habe ich um Rat gefragt. Und die haben mir alle gesagt, da ist doch nichts dabei, schreib ihr doch weiter. Und das hat mich völlig durcheinander gebracht. Ich habe dann eine ganze Woche gefastet und gebetet und ich habe gewusst innerlich, ich muss es einfach abbrechen, allen Kontakt mit ihr. Und damals haben andere Christen zu mir gesagt, ja, warum bist du denn da so kompromisslos, so radikal? Also für andere Christen wäre das überhaupt kein Problem gewesen, aber für mich damals habe ich gewusst, ich habe da schon viele Fehler gemacht, ich will nicht nochmal Fehler machen in der Beziehung. Und deswegen war ich damals so kompromisslos, weil ich mir selber eingestanden habe, da bin ich schwach, da ist schon viele Fehler gemacht. Und es kann, auch wenn es am Anfang überhaupt nicht schlimm aussieht, es kann ratzfatz im Desaster enden. Und deswegen bin ich da im Vergleich zu vielen anderen Christen immer noch extrem sensibel und übervorsichtig. Alles, was mit irgendwelchen Frauen zu tun hat. Also schon allein, wenn ich mit einer anderen Frau irgendwo hinfahre im Auto, gestern zum Beispiel, bin ich mit der Steffi Scheifele von der Mitgliederversammlung nach Hause gefahren. Das finde ich schon, also nicht unangenehm, aber ich bin da schon sehr vorsichtig einfach. Aber über welche Themen sprichst, was weiß ich was alles, weil ich einfach merke, das ist ein gefährliches Eisen für mich immer wieder. Oder in Bezug auf das Leben mit Jesus, da weiß ich auch, wenn ich da nicht kompromisslos bin, dass ich Jesus wirklich den ersten Platz gebe und auch die ersten Momente des Tages, ja, da gehe ich ratzfatz immer wieder Kompromisse ein und manchmal wird es dann gar nichts mehr und manchmal erst später am Abend und was weiß ich was alles. Und mindestens einmal im Monat erinnert mich der Gott da auch dran, und zwar in Sprüche 3, Vers 9, da steht drin, ehre den Herrn mit all deinem Besitz und mit dem Erstlingen all deines Ertrages. Also mit den Erstlingen, und das ist für mich immer wieder so Schild von Gott, ja stimmt, Jesus soll die absolute Priorität haben, in allem, ob das das Geben ist, ob das meine Zeit ist, egal was es ist. Und ich merke, wenn ich da nicht absolut kompromisslos bin in meinem Leben, und das nur über mich jetzt dann lebe ich ratzfatz nur noch wie ein sehr religiöser Mensch mit hohen moralischen Ansprüchen. Und es geht schnell. Oder im Vorbereiten von Predigten merke ich es auch immer wieder. Mittlerweile sind meine Aufgabengebiete so vielfältig und so unterschiedlich, die haben nichts mehr miteinander zu tun. Und oft, wenn ich dann so beim Vorbereiten bin, dann denke ich noch, das müsst ihr noch machen und das müsst ihr noch machen. Und wenn ich da Kompromisse eingehe und dann anfange, okay, jetzt schreiben wir da noch schön ein paar E-Mails und das muss ich auch noch abklären, da wird es nichts mit Predigten vorbereiten. Ich muss da absolut kompromisslos sein. Boom, zack. Ich weiß nicht, wie es mit dir geht. In deinem Bereich oder in deinem Leben ist vielleicht ein ganz anderer Bereich, wo du so kompromisslos und radikal sein musst, so wie die Bibel es hier beschreibt, mit Auge ausreißen und Hand abhacken. Vielleicht ist der Umgang mit deinem Smartphone, dass du einfach geregelte Zeiten brauchst, jemand anderem gegenüber verantwortlich bist oder vielleicht gewisse Apps einfach mal löscht von dem Ding oder gewisse Spiele einfach runterhaust, weil du weißt, letztendlich trübt es immer wieder deine Beziehung zu Gott. Und es ist witzig, beim Henning, bei unserem Ältesten, da machen wir das so, dass wir einmal der Woche draufschauen. Es gibt so ein komplettes Profil, wie viel hat das Handy für was benutzt und so weiter. Und am Anfang habe ich auch gedacht, hat es ja ihn immer kontrollieren. Aber er sagt mittlerweile selber, er ist total dankbar dafür. Also sagt er nicht immer, aber er hat immer wieder so Momente, wo er sagt, er ist eigentlich total dankbar dafür, dass wir da draufschauen. Weil dann sieht er selber auch mal. Aber wir Erwachsene, wir haben das ja nicht mehr nötig, denken wir. Ich glaube schon. Und vielleicht bist du so jemand, ich weiß es nicht. Oder Pornografie, Selbstbefriedigung, solche Themen, das braucht absolute Kompromisslosigkeit, dass man Dinge erstmal ans Licht bringt. Wenn man das nicht macht, das geht endlos weiter. Gerade vor einer Woche bei so einem Männerfest mit einem Mann geredet, der so Seminare durchführt für Männer, die damit Schwierigkeiten haben. Und er hat gesagt, es ist so unglaublich, wie viele Männer so gelähmt sind. Die sind liebe Christen. Und trotzdem sehen sie Gott eigentlich den ganzen Tag so. Nicht mehr wirklich. Wie gesagt, ändert nichts an der Gotteskindschaft. Oder vielleicht ist bei manchen in Bezug auf Werbung anschauen und auf Werbung reinfallen. Wie viel Zeug kauft man im Alltag, nur weil man eine Werbung gesehen hat und meint, jetzt braucht man das? Vielleicht musst du da absolut kompromisslos sein. Ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht so. Oder die Zeit sinnfrei zu verdrödeln. Das ist ja auch sowas. Den ganzen Tag drödeln wir irgendwie umeinander und irgendwie merkt man zum Schluss, ja, jetzt habe ich nicht mal stille Zeit gemacht und nicht mal Zeit mit Jesus verbracht. Oder verhärtetes Herz. Wenn man dagegen nicht kompromisslos vorgeht, dann übernimmt ein Bitterkeit und Verhärtung und jemand anderem was nachtragen so sehr, da kann man Jesus nicht mehr klar sehen. Und die Bibel warnt uns davor. Oder Fernsehen schauen, Serien schauen, ist auch so ein Thema mittlerweile. Alkohol kann es für manche sein. Oder zu viel arbeiten, eigentlich was total Positives. Und trotzdem kann es so ein Ding sein, das die Beziehung zum himmlischen Vater trübt und noch viel, viel mehr. Jesus und sein Kreuz und seine Gnade, seine Realität im Alltag, die haben oftmals wenig Stellenwert, weil wir manchmal nur in einem Bereich kompromissbereit sind. Obwohl Jesus uns in dem Bereich zu absoluter Kompromisslosigkeit aufruft. Und in dem Fall sind Kompromisse tödlich. Weil wir dann nicht mehr aus Gottes Kraft leben im Alltag, sondern aus unserer eigenen Kraft versuchen, Christ zu sein. Weil wir ohne seine Weisheit, seine übernatürliche, göttliche Weisheit im Alltag mehr Schaden anrichten wie Gutes. Auch als Kinder Gottes. Und weil meine persönliche Beziehung, mein Ergriffensein von Jesus Christus immer Auswirkungen hat auf meinen Alltag. Wenn ich Jesus klar sehe, wenn ich ihn vor Augen habe, wenn er Realität ist in meinem Alltag, das zeigt sich in allem anderen auch. Und wenn es nicht so ist, dann zeigt sich das auch. Im Hohelied steht mal drin, die kleinen Füchse, auf die soll man aufpassen in den Weinbergen. Und jeder, der was mit Äpfeln oder Landwirtschaft oder sonst was zu tun hat, der weiß, es sind meistens nicht die Elefanten, die da durchlaufen und alles kaputt machen, sondern die Mäuse, Wühlmäuse, was weiß ich was für Ungeziefer. kleine Viecher. Und wenn du nicht radikal dagegen vorgehst, ist oft ein maßloses Desaster am Schluss. Und ich glaube, in den meisten Fällen sind es nicht die großen Sünden, die so offensichtlich sind für jeden von uns, die uns wegbringen von Jesus, sondern die kleinen, oft völlig versteckten Kompromisse im Alltag, die uns längerfristig oft scheinbar völlig überraschende Desaster verursachen. Für uns selber und auch für Außenstehende. Aber es sind kleine Kompromisse. So fängt es mal an. Und irgendwann wird es wie so ein Schneeballeffekt. Ihr alle kennt, oder wir alle kennen den Satz, wehret den Anfängen. Jesus hat so ausgedrückt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Das ist genau das gleiche Prinzip. Bei den Getaway Days machen wir immer so eine Drittschulung mit den Leuten. Da lernen die auf Felsplatten zu laufen und die merken, wenn du die richtigen Sohlen hast, du kannst da wirklich ganz, ganz steile Felsplatten einfach runterlaufen, wenn kein Stein zwischen deinem Schuh ist und der Felsplatte. Und das Interessante ist, dass die Jugendlichen und Betreuer oder Mitarbeiter, die verstehen relativ schnell, ja, wenn da große Geröllhaufen sind, dann muss ich einfach außen rumlaufen. Aber je besser man darauf achtet, desto schneller übersieht man dann oft einzelne ganz kleine Steinchen. Und das Interessante ist, ein so ganz kleines Steinchen, wenn das steil genug ist und da liegt ein Steinchen drauf und ich trete mit meiner Sohle drauf, das ist wie ein Kugellager. Piu, bist weg. Und ich habe selten gesehen, dass irgendjemand gefallen ist aufgrund von großen Steinhaufen auf so einer Felsplatte. Aber ich habe so oft gesehen, dass jemand gefallen ist aufgrund von einem kleinen Steinchen. Wir dürfen Jesus jeden Moment um übernatürliche Weisheit beten, wenn es um den Umgang mit anderen Menschen geht. Und du und ich sind jeden Moment unseres Alltags dazu aufgerufen, kompromisslose Klarheit und einfach Reinheit zu wahren in Bezug auf die Beziehung mit dem himmlischen Vater. Weil sonst können wir nimmer klar sehen. Und das wünsche ich uns einfach für die Woche, dass wir das umsetzen. Und mal Fenster putzen. Oder was auch immer geputzt werden muss. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der so viel größer ist als unser menschlicher Verstand. Und so oft versuchen wir, das dich da reinzupacken und irgendwelche Regeln für unseren Alltag zu finden, wie es funktioniert, das Christsein, um letztendlich immer wieder feststellen zu müssen, es ist nicht so einfach, wie wir es uns oft wünschen. Aber ich danke dir dafür, Jesus, dass du ein Gott bist, der unser beständiges Gegenüber sein will, zu dem wir jeden Moment unseres Lebens händeringend hinkommen können und mit leeren Händen hinkommen können und sagen, Jesus, wir brauchen dich und deine Weisheit. Und ich will dich einfach bitten, dass du uns vor Augen führst, wie notwendig wir alle deine Weisheit haben im Alltag. Und Jesus, gleichzeitig will ich einfach dir danken dafür, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Du bist dafür gestorben, dass wir Vergebung aller Schuld bekommen, um Kinder Gottes werden zu können. Und du bist auch dafür gestorben, um für all das wegzuwaschen durch dein Blut, was die Beziehung zum himmlischen Vater im Alltag trübt. Und Jesus, du kennst uns am besten. Und wir erbitten es im Namen von dir, dass dein Heiliger Geist diese Dinge in unserem Leben aufzeigt, wo wir Kompromisse eingegangen sind. Und wo die Sicht auf dich getrübt worden ist, Jesus. Schenk uns einen klaren Blick auf dich, dass du einfach real bist, nah bist, dass wir deine Herrlichkeit im Glauben sehen können, Jesus, in unserem Alltag. Und danke auch dafür, dass du unser Gebet erhörst. In Jesu Namen. Amen.